In der Beschäftigung mit der Oktoberrevolution und Sowjetunion stößt man immer wieder auf kontroverse Probleme. Eines davon ist die Frage, ob den Bolschewiki eine Wandlung der ökonomischen Verhältnisse umfassend gelang und wie sie diese überhaupt bewerkstelligten. Die russische Revolution fand in den Tumulten des Ersten Weltkrieges statt. Auch war das zaristische Russland vor allem agrarisch geprägt. Von 1917 bis 1922 wütete wiederum der Bürgerkrieg bis in die sibirischen Lande und brachte Hunger und Armut. Abgelöst wurde er durch die Einführung der neuen ökonomischen Politik um 1921. Damit wurden teilweise marktwirtschaftliche Formen wieder in die Fabriken und auf die Äcker getragen. Der Analyse von diesen komplizierten Vorgängen und Umständen widmete sich der marxistische Ökonom Charles Bettelheim. Er verfasste 4 Bände mit dem Titel »Klassenkämpfe in der UdSSR«. Diese sind periodisch eingeteilt in die verschiedenen Phasen der Sowjetunion von der Oktoberrevolution bis zum Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin 1941. Während Band 1 schon in den 70er Jahren auf Deutsch erschienen ist, wurden Band 3 und 4 erst im vergangenen Jahr übersetzt und im Verlag Die Buchmacherei herausgebracht. Diese 2 letzten Bände beschäftigen sich umfassend mit der Zeit des Stalinismus und Bettelheim nimmt eine Reflexion seiner vorigen Analysen der Oktoberrevolution und des Leninismus vor. Ich habe mich mit einem der Herausgeber, Willi Hayek, über Klassenkämpfe in der UdSSR und den Lebensweg von Charles Bettelheim unterhalten.
Also, Charles Bettelheim, das war der Sohn von einer jüdischen Familie, die anfänglich in Berlin gewohnt hat, in den 20er Jahren dann nach Paris gegangen ist. Und der Charles war in seiner Jugend, das war Ende der 20er Jahre, war eigentlich geprägt, dass Anfang der 30er Jahre auch in Frankreich relativ stark einerseits so eine Begeisterung da war oder eine Neugier, sage ich erstmal, Neugier und Begeisterung für die Entwicklung in der Sowjetunion. Also man interessierte sich ganz stark, was passiert da in der Sowjetunion, was ist diese neue Gesellschaft. Und da gab es auch relativ viele Berichte, so Reiseberichte und vor allen Dingen ein Schriftsteller, André Gide, der sehr viel über die Sowjetunion geschrieben hat und halt hervorgehoben hat, dass da eine ganz andere Gesellschaft sich entwickelt, wo die Arbeiter einfach in dem Sinne keine Arbeiter sind wie im Kapitalismus, sondern viel freier sind und auch selbstständiger produzieren und auf dem Weg sind zu so gesellschaftlichen, sage ich mal, Produzenten zu werden, also diese Lohnarbeit überwinden. Die Neugier war sehr groß, gab natürlich von der Seite der Herrschenden sehr viel Hetze gegen die Sowjetunion. Damals sagte man Hetze, was da in der Sowjetunion passiert, ist alles andere als Befreiung, sondern ist sehr viel stärker auch Unterdrückung und sogar stärkere Unterdrückung als in diesen privatkapitalistischen Gesellschaften. Das Zweite war, dass in diesen 30er Jahren, wie in Deutschland auch, Krisenprozesse sich entwickelten und dass auch in Frankreich eine faschistische Bewegung sich zeigte auf den Straßen. Und der Charles Bettelheim, das war für ihn der Anstoß, jetzt als junger Student, sich der kommunistischen Bewegung anzuschließen, also in die kommunistische Partei zu gehen, 1934 war er dann in der Partei, sich zu engagieren, Russisch zu lernen und sein Wunschstein derzeit war, in die Sowjetunion zu gehen und halt da mal kennenzulernen, was da passiert. Hat er auch gemacht. 1935 war er in der Sowjetunion, ist da 2-3 Jahre geblieben. In der Zeit, 1935, ist die Zeit, wo in der Sowjetunion sich auch die Verhältnisse noch weiter verschärfen. 1936 gibt es die Schauprozesse gegen Oppositionelle aus der Partei, gegen Bucharin und andere. Und er kriegt so ein Klima mit, dass das alles andere als so ein befreites Klima war, sondern relativ stark so ein Klima eigentlich der Überwachung, der Unterdrückung. Und er ist enttäuscht, was er da miterlebt. Zudem hat er noch eine Freundin gehabt, die aus einer anderen Nationalität kam, also sie kam aus Kasachstan und merkte dann auch, dass auch da bei diesen nationalen Fragen das alles andere als so eine freiheitliche Gesellschaft war, sondern eigentlich eher so eine zunehmend, also was er später nannte, auch despotische Gesellschaft wurde. Geht zurück nach Frankreich und engagiert sich weiter in der KP, hatte aber ganz große Schwierigkeiten in der Partei, über seine Erlebnisse zu reden, weil es war das absolute Tabu, irgendwelche Kritik an der Sowjetunion. Das bedeutet aber für ihn, dass er sich weiter engagiert hat. In den 40er Jahren war er dann in der Resistance, war im Widerstand, orientierte sich dann eher an so kritischen Positionen gegenüber der Sowjetunion, aber im linken Spektrum, in so einer trotzkistischen Organisation, also die halt auch relativ früh schon die bestimmte bürokratische Entwicklung in der Sowjetunion kritisiert haben. Das heißt also, er entwickelt sich eher zu so einem kritischen Kommunisten, also nicht weg. In der Zeit gab es ja auch viele, die vorher Kommunisten waren in der Partei und die wurden dann richtige Gegner der Kommunisten. Auch dieser André Gide übrigens, der in den 30er Jahren sehr viel Positives geschrieben hat und hat dann später sehr kritische Kommentare geschrieben über die Verhältnisse in der Sowjetunion. Gut, Bettelheim, nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann Ökonom und beginnt auch weiter sich zu interessieren für alle die Gesellschaften, die halt versuchen sozusagen aus dem Kapitalismus rauszukommen. So eine Transformation. Er hatte sein Institut da an der Uni, das nannte sich ja dann auch Transformation der kapitalistischen Gesellschaften. Und da gab es ja in der Zeit auch unterschiedliche Länder, Jugoslawien oder auch diese Länder, die sich befreit haben aus der kolonialen Abhängigkeit. Also seine drei Länder, für die er sich besonders interessiert hatte, war das Ägypten von Nasser, Kuba, Fidel Castro und Che Guevara. Und das dritte war die algerische Befreiungsbewegung. Also alles Länder, die da so eine eigene Ökonomie aufbauen wollten, aber keine in dem Sinne klassische kapitalistische Ökonomie, sondern bei ihnen auch immer mit dem Begriff Sozialismus verbunden. Was er merkte halt, also speziell auch in Kuba, weil er eigentlich eng zusammengearbeitet hat mit Che Guevara, der ja Industrieminister in der Zeit war in Kuba, dass sich eigentlich überall ähnliche Entwicklungen vollzogen nach der Machtübernahme, dass immer mehr der Staat eine absolut zentralisierende Rolle hatte und sehr eigenständige Initiativen, gerade auf dem Lande, vollkommen immer mehr in die Hände nahm. Also in Algerien gab es zum Beispiel in der ersten Phase sowas wie auf dem Lande vor allen Dingen, dass man versuchte, so selbstverwaltete Betriebe und Kommunen zu schaffen. Und dass das zum Beispiel alles immer mehr von so einem Zentralstaat in die Hände und dann auch unter Führung einer Partei, die sehr stark diese herrschende Rolle übernahm und von daher auch alle Freiheiten, die vorher bestanden, sehr stark kontrolliert wurden. Also es war für ihn eine Entwicklung. Es gibt da auch einen Brief von dem Bettelheim an Che Guevara, wo er das auch nochmal sagt, dass er den Eindruck hat, dass in den Ländern gibt es eine ähnliche Entwicklung. Gut, das ist erstmal diese Phase. Ich komme in die 60er Jahre und für Bettelheim passiert dann was, dass er sich beginnt, sehr stark für China zu interessieren, weil er mit anderen Kollegen da und Kolleginnen bemerkt dann plötzlich in China für ihn eine Entwicklung lief mit dieser Kulturrevolution. Dass sich da eine Entwicklung vollzieht, wo zum ersten Mal so eine Kritik auch an so einem Sozialismusverständnis, dass Sozialismus eigentlich heißt, die Form des Eigentumswechsels. Also Kapitalismus ist im klassischen Sinne ist Privatkapitalismus, gibt halt privaten Besitz, private Betriebe und Und das wird so als Kapitalismus bezeichnet, während so im Sozialismus man so halt sagt, der Staat enteignet, er enteignet diese privaten Kapitalisten und das schon als Sozialismus bezeichnet wurde. Also egal ob in Ägypten, überall wurde nationalisiert, hieß es da. Und dass das eines der Probleme war, weil er fängt an zu überlegen, ob das mit so einem Begriff zu tun hat, dass eigentlich Enteignung noch gar nichts Sozialistisches hat. Sondern das Hauptproblem, und in China gab es dann so eine Diskussion, ist eigentlich, haben denn die Arbeiter, die abhängigen Arbeiter, real, eignen sich die Produktion an, eignen sich die Maschinen an, die Betriebsorganisation, interessieren sich die für die Produkte, die produziert werden. Also eine Vorstellung von Aneignung, also die etwas zu tun hat, dass wirklich was sich verändert. Also nicht einfach, dass es jetzt wieder Staatseigentum gibt und das ist Sozialismus, sondern dass es eigentlich einen Prozess gibt, wo die Leute sich verändern, weil sie sich interessieren für die Produktion, weil sie einfach den Eindruck haben, die Ökonomie, sie sind ein Teil der Ökonomie, aber nicht ein abhängiger Teil, sondern eigentlich ein bewusster und ein bewusst produzierender Teil. Also das ist eine ganz wichtige Diskussion und er sieht in China, in dieser Kritik, in der Kulturrevolution, der Begriff von Kultur, dass die erste Kritik war ja, das ganze Land wird beherrscht von Kadern und Bürokratie und dass das nur eine andere Form ist von Kapitalismus. Das hat ihn sehr begeistert. Es gibt auch ein ganz schönes Buch, 72 erschienen, im Wagenbach Verlag, Betrieb, Ökonomie und Kulturrevolution in China, wo er mit so einer ganzen Reisegruppe dahin fährt. Ich war damals auch in Frankreich, das kann ich das erzählen, weil von Bettelheim ging sehr viele Initiativen für so junge Studenten aus. Und die fuhren nach China und untersuchten dann über Monate, was passiert da. Und dann kamen die zurück und entwickelten diesen Grundgedanken, dass Enteignung nichts Sozialistisches sein muss, also eine Eignung, sondern das Entscheidende eigentlich Aneignungsprozesse sind, dass real in allen Bereichen es sowas sich entwickelt wie so eine allgemeine gesellschaftliche Selbstverwaltung. Also nicht nur im Betrieb, sondern auch in den Wohnvierteln und überall. Die Leute halt selber, die da wohnen und so, auch Teil werden von so einem Eingreifen können und nicht einfach so ein Staat bestimmt, wie was laufen soll. Das war für ihn absolut prägend. Was er aber dann merkte, auch in den Mitte der 70er Jahre, dass in China trotzdem eine Entwicklung sich wieder durchsetzte, wie er sie halt kannte in der Sowjetunion und anderswo. Und das hat dazu geführt, dass er begonnen hat, darüber nachzudenken, da muss irgendwie an dieser ganzen Konstruktion von Partei, Staat und von der, da muss irgendwas nicht gut durchdacht sein. Und da hat er dann begonnen, so diese Geschichte zu schreiben, die Geschichte der Klassenkämpfe in der Sowjetunion. So ist es geworden, weil für ihn dann schon die Ursache auch in dieser Vorstellung von der Sowjetunion lag, was die so für als Sozialismus betrachteten. Nämlich Sozialismus war dann so eine organisierte, kontrollierte, staatliche, zentrale Wirtschaft und Parteiherrschaft. Das Interessante an dem Buch ist, weil das einfach zeigt, dass jetzt für die Generationen, die heute leben und sich Gedanken machen, wirklich raus muss aus so einer Vorstellung, dass Sozialismus was bedeutet mit Nationalisierung, sondern dass von unten die Leute anfangen müssen, sei es einen Betrieb zu übernehmen und versuchen, andere Methoden zu verwenden, einfach andere Erfahrungen machen, also das, was eigentlich Aneignung ist und das aber hier und jetzt anfängt und nicht erst nach irgendeiner großen Revolution. Das ist so ein bisschen verkürzt, aber sein Lebensweg. Am Ende seines Lebens, er wurde so 90 und die letzten Diskussionen, das war gerade seine Vorstellung. Eigentlich muss man mit dieser Vorstellung, erst muss man Revolution machen und dann beginnt die neue Gesellschaft, grundlegend sich ändern. Das muss hier und heute, muss man versuchen, da wo man ist, Verhältnisse zu schaffen, wo sich die Leute verändern. Also wo die zum Beispiel, kann man gut sagen, eine Kooperative bilden und lernen, anders miteinander zu produzieren. Und so langsam sich so ein Prozess entwickelt der gesellschaftlichen Veränderung.
Nun ist es aber so, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen dem ersten Band vor allem und dem dritten und vierten Band, weil es ja, genau in der Vorbemerkung oder dieser Gebrauchsanweisung des dritten und vierten Bandes Bettelheim nochmal revidiert, was er im ersten Band entwickelt hat. Und wie würden Sie das jetzt im Zusammenhang mit der Biografie sehen? Oder was würden Sie sagen, welche Positionen oder Schlüsse genau haben sich da geändert bei Bettelheim?
Bettelheim schreibt:
Die Bände 3 und 4 der Klassenkämpfe für die UdSSR stellen das provisorische Ende einer Entwicklung dar, für welche die Bände 1 und 2 wichtige Wegmarken waren. Diese Entwicklung führt mich zu Ergebnissen und Neubewertungen, die einige der in den ersten beiden Bänden vorgebrachten Einschätzungen in Frage stellen. Insbesondere gelangte ich dahin, die Oktoberrevolution und ihre Folgen anders zu charakterisieren, als ich es getan hatte. Die Beschreibung, die Lenin von der revolutionären Krise gibt, die sich seit Februar 1917 entwickelt, wenn er von der Verflechtung einer bürgerlich-demokratischen Revolution und einer proletarischen Revolution spricht, ist der Realität nicht angemessen. Sie ist charakteristisch für eine falsche Vorstellung einer unendlich komplexeren Wirklichkeit und übersieht im Zeichen von Mythen die große Vielfalt der Bewegungen. Ich denke heute, dass diese Vorstellung das Verständnis dessen schwerwiegend verstellt hat, was es radikal Neues gab in diesem revolutionären Prozess, der seit Februar 1917 Schwung aufnahm und von dem man im Übrigen nicht weiß, welche Zukunft er hätte schreiben können, wenn die Machtergreifung durch die Bolschewiken ihn nicht brutal unterbrochen hätte. Diese Machtergreifung markiert den Anfang vom Ende des pluralen revolutionären Prozesses, der im Februar 1917 das Licht der Welt erblickt hatte und zu dessen letzten Regungen Kronstadt im März 1921 gehören sollte. Die Sowjets verwandeln sich also in Organe der Ratifizierung und Ausführung der Entscheidungen der Regierung und der bolschewistischen Partei, während die Intervention der Massen auf den tausenden Schauplätzen zunehmend gebrochen wird. Letztere werden ersetzt durch den einzigen Schauplatz der Partei, alsbald der Einheitspartei, die behauptet, das Volk zu verkörpern und die Geschichte zu machen. Die Partei stellt sich als diejenige dar, die die Revolution herbeigeführt hat und die allein die Revolution am Leben erhalten kann. Außerdem verbietet sie bald als subversiv jeden Diskurs, der nicht ihr eigener ist. Jeder abweichende Gedanke wird für konterrevolutionär gehalten. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns, sagt man.
Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass Bettelheim die ersten beiden Bände war, im Prinzip hatte er noch so eine Idee, dass diese ganze erste Phase, also Oktoberrevolution bis 1929, dass das eigentlich noch eine Phase war, wo relativ viel Einfluss noch da war, Einfluss von Arbeitern, von Bürgern auch, also sehr viel eine größere Freiheiten waren. Und die Entscheidung dann mit der Übernahme, also mit dem 1929, mit der Enteignung der Bauern, also im Prinzip, was man bis zu dieser Zeit immer so Stalinismus nannte, also so eine zweite Revolution stattgefunden hat, aber so eine relativ brutale, die eigentlich so der Beginn war dieser ganzen stalinistischen Phase. Das war so eine Grundstruktur, die auch sehr stark bei Trotzki in seiner russischen Geschichte, dass halt 1928, 1929 war diese sozusagen die Konterrevolution, hat gesiegt. Und in seinem Buch, in dem vierten Band und der Selbstkritik auch, zeigt er halt sehr stark, wie sich dieser Prozess aber entwickelt hat und dass der schon sehr viel früher anfing, der noch nicht so umfassend war, aber der sehr viel früher anfing, wie zum Beispiel, also ein wichtiger Punkt, die Bedeutung der Gewerkschaften. Er zeigt zum Beispiel, dass ganz am Anfang nach der Revolution die Gewerkschaften eigentlich so eine Schutzfunktion hatten. Die unterstützten die Arbeiter gegen die Übergriffe der Bürokratie, im Betrieb, anderswo. Und zunehmend veränderte sich das. Die Gewerkschaften wurden zunehmend so eine Art verlängerter Arm der Betriebsleitung. Und es ist dieser Schritt, der wird dann aber, das stimmt schon, in dieser stalinistischen Phase wird es fast zu so einer Art Terror. Da entstehen dann auch die Lager, wo kritische Leute, aber nicht nur kritische Leute, sondern Arbeiter, denen vorgeworfen wurde, sie würden nicht genug arbeiten, sie wären Saboteure. Die kamen ganz, ganz viele in die Lager, also in die Gulags. Aber, und das sind für ihn Sachen, dass er halt in seinem vierten Band sagt, diese Vorstellung, dass das alles 1929 erst plötzlich abgebrochen ist und dieser Stalin da seine Revolution durchführt, das kritisiert er heute, sondern er sagt, es ist ein Prozess, der eigentlich schon mit der Konzeption der Revolution anfängt. Und da kommen wir zu dem, was ich eben gesagt habe, mit einer Revolution, die eigentlich als erstes sehr stark diese Bedeutung des Staates, also dass der Staat im Prinzip schrittweise praktisch die gesamte Ökonomie, also sei es die Betriebe, die gesamte, den ganzen Vertrieb, der Staat alles in Hände nimmt und dass von daher da schon die Ursache dafür ist, dass dann in so Krisenzeiten der Staat dann halt richtig, relativ brutal durchgreift, weil dann auch Unzufriedenheit in der Bevölkerung da ist und sowas ist passiert ja dann auch. Also da haben wir gerade in dem Verlag ja auch was rausgegeben dazu. Das ist dann Kronstadt.
Bettelheim schreibt im ersten Band: Die tiefe politische Krise vom Winter 1920/21 resultiert aus dem Zusammenhang zwischen der Unzufriedenheit eines Teils der Bauernschaft, der von den Requisitionsmaßnahmen betroffen ist, und der dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten. Seit Beginn des Jahres 1920 hat die Inflation gewaltige Ausmaße angenommen. Ab April bestehen die offiziellen Lebensmittelrationen der Arbeiter in den Städten nur noch aus 30-50% der zum Überleben notwendigen Menge. Die extreme Notlage liefert die Einwohner der Städte ebenso wie viele Bauern dem Hunger und der Kälte aus, während die Fabriken durch den Mangel an Brennmaterial lahmgelegt sind. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ist der Ursprung der Bauernaufstände, die sich Ende 1920 entwickeln, und der Streiks, die im Februar 1921 unter anderem in Petrograd, Moskau und anderen industriellen Zentren ausbrechen. Unter die Forderungen der Werktätigen mischen sich jedoch auch einige Parolen anarchistischen, sozialrevolutionären oder menschewistischen Ursprungs. Diese Krise berührt auch verschiedene Truppenteile. Einige Tage nach dem Ende des Petrograder Streiks spitzt sie sich ernsthaft zu. Die Unzufriedenheit, die zu dieser Zeit im Marinestützpunkt von Kronstadt herrscht, nimmt dann in einer Reihe von Generalversammlungen der Matrosen und Werktätigen des Marinestützpunktes Gestalt an. Diese Versammlungen wählen eine Konferenz von ungefähr 300 Delegierten. Am 2. März 1921 wählt diese Konferenz ihrerseits ein Büro von 5 Mitgliedern. Kurze Zeit danach erklärt sich dieses auf 15 Mitglieder erweiterte Büro zum provisorischen Revolutionskomitee und wendet sich gegen den Kronstädter Sowjet. Das gesteckte Ziel ist die Entwicklung einer Bewegung, die die Bolschewiki im ganzen Land von der Macht verdrängen soll. Man verlangt, den Sozialrevolutionären und Menschewiki den Eintritt in die Sowjets zu eröffnen. Die Kronstädter forderten auch die Schaffung von parteilosen Sowjets, und zwar, weil das ebenfalls die Möglichkeit bot, die bolschewistischen Kandidaturen auszuschließen, wenn die Wahlen gemäß diesen Forderungen stattgefunden hätten. Auf wirtschaftlicher Ebene verlangt das Kronstädter Programm vor allem die Handelsfreiheit und die Achtung des bäuerlichen Eigentums. Der Hauptteil der Kräfte, die das Revolutionskomitee unterstützen, besteht aus jungen Rekruten aus der Ukraine, ohne jede politische Schulung, die unbedenklich auf die anti-autoritären Parolen der Führer des Revolutionskomitees reagieren. Tatsächlich ist die herrschende ideologische Strömung bei den Kronstädter anarchistisch, volkstümlerisch, antistaatlich, stark vom slawischen Nationalismus, Antisemitismus und orthodoxer Religiosität geprägt. Öfter taucht bei ihnen die von den Weißen propagierte Verbindung auf: Kommunisten sind gleich Juden. Nach einem Ultimatum, das die Aufständischen aufforderte, sich zu ergeben, und nach der Weigerung des Religionskomitees geht die Rote Armee zur Offensive über. Am 17. März wird der eigentliche Angriff eingeleitet. Am frühen Morgen des 18. erlischt jeder Widerstand in der als uneinnehmbar gerühmten Festung von Kronstadt. So endet eine besonders schmerzliche Episode. Ergänzung: Der Kampf um Kronstädt war einer der blutigsten des ganzen Bürgerkriegs. Mindestens 10.000 Toten und Verwundeten auf Seiten der Rotarmisten standen mehrere Tausend auf Seiten der Matrosen und Arbeiter gegenüber, von denen nicht wenige nach Feuereinstellungen massakriert wurden. Das Morgenrot der dritten Revolution war im Blut erstickt worden.
Die Matrosen von Kronstadt, die waren ja eine der Hauptkräfte in der Revolution. Und die aber Unzufriedenheit waren mit dieser Herrschaft der Politfunktionäre auch in Kronstadt und ja dann so eine Streikbewegung machten und forderten, dass diese Politfunktionäre verschwinden und einfach, dass sie wieder Räte wollen, also Räte, die gewählt werden von den Soldaten. Ja, und das war ja praktisch, war Kronstadt das Ende jeglicher Idee auch von Selbstverwaltung und Basisdemokratie. Und die wurden ja dann brutal niedergemacht und waren alle Konterrevolutionäre. Und das ist so seine Sicht. Seine Sicht verändert sich auch mit den Kenntnissen auch über diese Zeit. Weil es entstanden halt dann auch viele so Archivarbeiten und so, die relativ gut gezeigt haben, dass es halt auch nach der Revolution doch eine relativ starke Bewegung, Rätebewegungen in den Betrieben auf dem Land gab und dass die am Ende brutal niedergeschlagen wurden. So jemand wie Bettelheim, der hat sich auch so begriffen als so ein einerseits ein Forscher, aber der immer seine Augen offen hat, was passiert und auch in der Lage war, seine eigenen Positionen zu kritisieren, also eine Distanz zu seinen eigenen Positionen. Eigentlich ein wichtiger Punkt für heute auch.
Ja, vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie es dazu kam, dass das jetzt überhaupt rausgegeben wurde und warum das vorher nicht schon auf Deutsch erschienen ist.
Das ist wirklich eine schwierige Sache in der deutschen Verlagsgeschichte. Also der erste Band von Bettelheim, der erschien 1969, weil in der Zeit gab es gerade in Berlin relativ starke Verlagsbewegungen. Es gab linke Verlage, die eine bestimmte kritische Position zur Sowjetunion hatten. Also dieser Verlag damals hieß Oberbaum Verlag. Und da gab es Historiker und die hatten natürlich Interesse, so jemanden wie Bettelheim zu übersetzen. Mit der Kritik, die wir eben hatten, also dass das überhaupt kein Sozialismus ist, was da in der Sowjetunion ist. Und deshalb wurde das übersetzt, dieser erste Band, in der auch Bettelheim sehr positiv, das muss man auch sagen, sehr positiv ja auch zu China stand. Für ihn war ja damals noch China die große Hoffnung, dass sich da eine Neuerung, neue Vorstellung von Sozialismus entwickeln. Und die Gruppen, also in Berlin gab es die K-Gruppen, da gab es eine Gruppe KPD-AO. Und die hatten auch so Historiker in der Gruppe, die heute eher relativ bekannte Historiker sind, also an den Unis. Und für die war das natürlich eine wichtige Schrift, Bettelheim, aber im Sinne von, es gibt auch einen anderen Sozialismus wie diesen in der Sowjetunion. Das war für mich und für andere auch. Also diese Vorstellung, da gibt es ein China, wo der Sozialismus irgendwie halt eine andere Entwicklung nimmt als in diesen Gesellschaften wie Sowjetunion, DDR und im Ostblock. Und was aber dann schwierig war, und über Jahre hat ich mit anderen Bekannten haben wir versucht, dass das übersetzt wird von Bettelheim. Und es war einfach schwierig, weil es ein relativ großer Band ist und auch teuer ist für die Übersetzung, relativ schwierig Geld zu bekommen. Und irgendwie im letzten Jahr ist es gelungen durch so eine Sponsorenbewegung. Da waren wir alle sehr überrascht. Innerhalb von einem Monat bekamen wir da, ich glaube, 10.000 Euro zusammen und konnten damit die Übersetzer bezahlen. Und daher kam das zustande. Aber die normalen Verlage haben überhaupt kein Interesse gehabt, eine solche Schrift übersetzen zu lassen, weil ich glaube, das Besondere bei dem Bettelheim, also wenn Sie das lesen, also er zieht einem rein, er zeigt, wie sich so gesellschaftliche Verhältnisse entwickeln, wie Vorstellungen da sind, zum Beispiel wie Lenin, seine Vorstellung, die Akkordarbeit ist wirklich kapitalistisches Instrument, wie plötzlich in der Sowjetunion ab den 20er Jahren eine Begeisterung da war. Das Regime und die Partei sagte, das ist die modernste Form der Fabrikorganisation. Akkordarbeit und Fordismus, also Fließband.
Bettelheim schreibt im ersten Band: Die erste Konzeption der NEP vom Frühjahr 1921 scheint vor allem deshalb entworfen worden zu sein, um einer Notlage zu begegnen. Der Unmöglichkeit, die Politik der Beschlagnahmen fortzusetzen und der Notwendigkeit, die Forderungen der Bauern zu berücksichtigen. Diese erste Konzeption ist die der zeitweiligen Kompromisse, die eingegangen werden, um uns bis zum Sieg der internationalen Revolution halten zu können. Einige Monate Erfahrung zeigen, dass die NEP, konzipiert als neue Form des Staatskapitalismus und als Bündnis des Staatskapitalismus mit dem Sozialismus gegen das Kleinbürgertum, nicht lebensfähig ist. Und das aus mehreren Gründen. Die Entwicklung der Konzessionen und der Tauschbeziehungen zwischen Stadt und Land nimmt nur mühsam Gestalt an. Das Gewicht der Apparate, die von der alten zaristischen Bürokratie durchdrungen sind, bleibt überwältigend. Und die Initiative der Basis kann sich unter solchen Bedingungen ebenfalls nicht entfalten. In wirtschaftlicher Hinsicht kommt diese neue Bestimmung der NEP einer relativ breiten Wiederherstellung offener Waren- und Geldverhältnisse gleich. Die bolschewistische Partei lässt nun die Entwicklung solcher Verhältnisse in viel breiterem Umfang zu, als ursprünglich vorgesehen war. da ja die Partei damals hoffte, direkte, nicht monetäre Beziehungen zwischen den Produktionseinheiten, zwischen Landwirtschaft und Industrie, zwischen Stadt und Land, zwischen staatlichem Sektor und den Bauern herzustellen. Man betrachtet nun die Wiederherstellung der Waren- und Geldverhältnisse als unerlässlich, um die Wirtschaft tatsächlich wieder aufzubauen. In der Tat ist diese Fassung der Ansatz zu einem neuen Typ Beziehungen zwischen Proletariat und Bauernschaft. Denn was früher als Bündnis des Staatskapitalismus mit dem Sozialismus bezeichnet wurde, ist nicht mehr angestrebtes Ziel. In der Praxis heißt das, wieder darauf zu verzichten, die Bauern staatlichen Wirtschaftsapparaten unterordnen zu wollen.
Er zeigt, wie sich plötzlich sowas plötzlich verändert. Also das, was vorher kapitalistische Sklaverei war, wird plötzlich zu einer modernen sozialistischen Arbeitsorganisation. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man sich für sowas enorm wichtig, dass man so einen Prozess versteht, wie so ein Prozess sich entwickelt und wie ein Land dann dahin kommt, so, weil das passiert ja nicht nur durch eine Maßnahme, sondern es ist so ein langsamer Prozess über Jahre und Jahrzehnte. Und deshalb ist das Buch eigentlich, glaube ich, zu lesen wie fast wie ein Roman, finde ich.
Okay, das heißt aber, die Herausgabe hat nichts mit dem viel bezogenen Jubiläum der Oktoberrevolution zu tun, sondern...
Jetzt plötzlich, aber es war, die ursprüngliche Herausgabe hat nichts mit dem... Nee, weil das war schon vor drei Jahre vorher geplant und war eher so, dass das für uns eine große Bedeutung hatte. Also für uns, sage ich, auch in dem Verlag waren viele... Oder sind viele, die in den 70ern auch sehr begeistert waren für China. Und das hatte eine Bedeutung zu sehen, dass das eher positiv. Bettelheim, wenn man den genau liest, zeigt einfach, dass man so revolutionäre Prozesse anders denken kann wie in der Zeit der Oktoberrevolution. Also diese Vorstellung, man macht erst eine Revolution und es gibt eine gut organisierte Partei und die... organisiert dann sozusagen über den Staat eine Gesellschaft. So kann das nicht funktionieren, sondern gerade umgekehrt, dass in der Gesellschaft schon heute, hier und jetzt sich Initiativen entwickeln, die sich ausbreiten und die dann eigentlich schon in vorher auch Verhältnisse mindestens im Ansatz da sind, wo die Leute eine Idee haben, wie das sein wird, wenn man selber dann auch insgesamt die Produktion übernimmt und die Wohnverhältnisse, also was eigentlich Selbstverwaltung bedeutet.
Also es wird ja oft das sogenannte Scheitern der Oktoberrevolution oder der Sowjetunion damit begründet, dass Russland eigentlich als rückständiges Land überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen wäre, so eine Art sozialistische Revolution durchzuführen. Und das klingt jetzt so, als wäre das für den, also dass diese These für den Bettelheim gar nicht so relevant war oder dass er sozusagen eher einen Fokus gelegt hat auf das Agieren der Bolschewiki als eine vermeintliche Avantgarde und da mehr ein Problem gesehen hat. Oder was würden Sie da sagen?
Also ich glaube einmal, wo ich nicht einverstanden bin, Russland gab es in der Entwicklung des russischen Kapitalismus, in der russischen Gesellschaft, gab es immer Ansätze zu, auf dem Lande vor allen Dingen, zu so einer Gemeinwirtschaft. Also die Bauern hatten ganz bestimmte Organisationen. Es gab ja auch so politische Organisationen wie diese, die nannten sich Narodniki. Eher so anarchistische Bewegungen, die aber sehr stark sowas entwickeln wollten. Also so, das waren praktisch das, was in anderen Ländern so Allmende, also dass es bestimmte Formen der gemeinschaftlichen Produktion erstmal gab in diesen Ländern. Für den ganzen sowjetischen Ablauf war aber diese Entwicklung dieser Formen und Weiterentwicklung, die war praktisch überhaupt kein Thema, weil ein Grundzug, würde ich heute sagen, und das kann man bei Bettelheimer, zeigt es ja wunderbar, eigentlich in der Arbeiterbewegung war immer, dass zum Beispiel in so einem Land wie der Sowjetunion, wo die Mehrheit Bauern ist, die Bauern, und speziell auch die Bauersfrauen, die wurden immer als reaktionär bezeichnet. Also der Bauer war immer sozusagen die reaktionäre Klasse und das Proletariat war sozusagen die fortgeschrittenste Klasse. Und ich glaube, diese Konstruktion, die hat dazu geführt, dass ja die Bauern, die, obwohl sie die Revolution ja mitgemacht haben, sie haben die Grundbesitzer vertrieben, aber die Bauern wurden ja dann in den 20er und speziell dann unter Stalin war ja wirklich zu Feinden erklärt, weil man, die wurden ja massenhaft deportiert, weil die Bauern natürlich diesen Weg, dass sie Zwangsabgaben machen mussten und so, und das wurde ja alles mit Gewalt durchgesetzt. Mhm. Und von daher diese ganzen Ansätze zu so Gemeinwirtschaft, zu einer kollektiven, selbstverwalteten Wirtschaft, die wurden überhaupt nicht entwickelt. Und also nur nochmal als vielleicht auch eine Verbindung, gerade da, wo jetzt zum Beispiel in afrikanischen Ländern auch Revolutionen gab, Äthiopien oder was immer, und die hatten oft sowjetische Berater. Und auch in den Ländern gab es immer so eine bestimmte, ja, aus der Tradition, so Kollektiv-Dorfwirtschaft oder sowas. Wenn Revolutionen gemacht wurden, dann wurden immer diese Formen eigentlich als Reaktion. Es wurde nie darauf aufgebaut und versucht, das zu entwickeln. Und für mich ist das eine der Erklärungen. Das heißt nicht, dass man alles sozialisieren kann, aber diese Vorstellung, dass sie in einem Bauernland die Bauern reaktionär sind, das ist eine verrückte Sache. Das heißt, man kann es eigentlich nur einen Kapitalismus geben oder solche Kommandowirtschaften von oben. Dass man sagt, die Bauern, die muss man halt in den Sozialismus prügeln oder in die Gulags, und dann, das ist von vornherein ein Teil der Bevölkerung als Feind erklärt. Und ich glaube, das ist eine der Erklärungen.
Und der also kommt ja dann letztlich zu dem Schluss, zumindest dann im Vorwort des dritten und vierten Bandes, dass eigentlich mit der Machtübernahme der Bolschewiki sich eigentlich, also dass das eigentlich nennt, dass kapitalistische Revolution begonnen hat.
Ja, also im Prinzip so eine Modernisierung, also so eine nachholende Modernisierung, aber in der Form einer kapitalistischen Modernisierung, nur unter neuen Formen. Also das finde ich schon wichtig. Es war nicht mehr die klassische Form wie praktisch in England oder so, sondern es war die Form unter der Führung von der Staatspartei. Er nennt sie sogar von so einer Parteibourgeoisie. Also die über den Staat dann so eine Kollektivierung durchführte und eine kapitalistische Modernisierung unter neuen Formen, also so eine neue Form des Kapitalismus. Er kommt dann ja auch in so eine Diskussion, jetzt bei anderen, direkt nicht in dem Buch, auch der Kapitalismus hat ja auch verschiedene Formen. Also der Privatkapitalismus ist ein Unterschied zwischen dieser, sage ich mal, zwischen Schweden und seinem Sozialstaatskapitalismus und anderen Formen des Kapitalismus, wo sowas überhaupt nicht entwickelt ist. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Er sagt, neue Formen des Kapitalismus, aber nicht mehr in dieser privatkapitalistischen Form oder in der Form des Sozialstaatskapitalismus, sondern eigentlich in so einer, ja, eigentlich relativ brutaleren Form, wo auch so diese parlamentarischen Freiheiten oder wie auch immer sogar geringer ausgebildet sind, dadurch, dass es so eine Parteiherrschaft gibt. Also so eine Parteibourgeoisie im Gegensatz zu so einer, sag ich mal, wie heute würde man sagen, Finanzbourgeoisie, die nicht direkt über Partei und Staat herrscht, sondern eigentlich über andere Mechanismen verfügt, um ihre Politik durchzusetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied.
Thank you.